Ich hatte einmal meine Kreditkarte verloren. Also ich habe sie nicht verloren, ich habe sie dann wiedergefunden, aber sie war weg. Ich dachte, ich hätte sie verloren. Und da habe ich aber auch nicht gedacht, ach, ist doch wurscht, ich habe doch drei Kreditkarten und wenn da ich eine verliere, da habe ich ja immer noch zwei. Und auch diese Mutter vom Jonas hat nicht gesagt, oh, ich habe doch eigentlich vier Kinder, wenn da einer weg ist, habe ich immer noch drei. Kein Problem, ist halt einer weg, einer, der weniger ist. Nach dem Krieg haben sie so geredet, erinnert ihr euch? Also die, die sich erinnern. Jedenfalls, dieses Thema verloren und etwas zu verlieren, das ist ein Thema, das Jesus ganz stark in den Mittelpunkt gerückt hat, wenn es darum geht, ihm nachzufolgen. Wir sind mitten in der Serie Christ, wir sind im Teil 5 und wir haben inzwischen festgestellt, dass dieser Begriff Christ ein sehr unscharfer Begriff ist, dass das ein Begriff ist, den die Menschen sich damals gar nicht gegeben haben. Und wir haben gesagt, wir sollten aufhören, uns Christen zu nennen. Ich möchte das mal ganz so provokativ sagen, vielleicht im Teil 5 kann ich das schon mal versuchen. Lasst uns aufhören, Christen zu sein. Weil unter dem Begriff Christ kannst du so viel verstecken drunter. Dieser Begriff Christ ist so unscharf, dass so viel unter dem Anführungsstrichen Christsein, christlich, Christ, was auch immer, funktioniert. Und ich habe einen anderen Begriff vorgeschlagen und dieser Begriff ist Nachfolger Jesu, Jünger Jesu, ein Lehrling von Jesus. Definier dich nicht über einen Begriff, sondern definiere dich über eine Beziehung. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich lebe in einer Beziehung zu einem Menschen, von dem ich glaube, dass er Mensch war und Gott war, dass er auf diese Erde kam, dass er für mich gestorben ist, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und du merkst schon, wenn du Nachfolger Jesu sagst, ich habe euch jetzt gerade mal so einen kleinen Einblick gegeben in die Weltsicht, die dahinter steht, die beispielsweise ich habe, wenn ich sage, ich bin ein Nachfolger Jesu. Und dieses Nachfolger Jesu hilft dir auch, aus diesem Alltagsatheismus herauszukommen. Dass du deine Tage so lebst, als gäbe es keinen Gott. Dass du so viel Angst hast, als gäbe es keinen Gott. Dass du dir so viel Sorgen machst, als gäbe es keinen Gott. Dass du Angst vor der Zukunft hast, als gäbe es keinen Gott. Als würde er sich nicht kümmern, als würde er es nicht sehen, als würde er deinen Namen gar nicht kennen und deine Familie gar nicht kennen und deine Umstände gar nicht kennen. Nachfolger Jesu, das ist ein guter Begriff. Und dann ist die Frage, woran erkennen wir jetzt Nachfolger Jesu? Und da hat Jesus dann etwas eingeführt, an dem wir jetzt schon ein bisschen rumgekaut haben, wo er gesagt hat, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Und falls du dich fragst, was er da jetzt meint, sagt er, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Also, das macht schon wieder Sinn, wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, dass wir sagen, okay, wie machst du das? Also wenn du jetzt Automechaniker lernst und du sollst Bremsen austauschen und du hast da einen Lehrmeister, der dir das zeigt, dann zeigt er dir das und dann sagt er, mach das wie ich, dann wird's gut. Du kannst es natürlich so machen, wie du willst, dann wird's halt scheiße. Aber mach so wie ich, dann wird's gut. Ich zeig's dir nochmal, wenn du möchtest. Ich zeig's dir auch ein drittes Mal, wenn du möchtest. Lerne von mir. Mach so wie ich. So wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander, nicht an dem Aufkleber auf deinem Auto und nicht an einem Halskettchen, das du um den Hals trägst und an all diesen ganzen Dingen nicht, sondern an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, alle in Amberg und alle in Nürnberg und alle hier in Bayern und in Deutschland, alle werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist eine echte Herausforderung und mit dieser Herausforderung sind wir in diese neue Phase unserer Gemeinde gestartet. Und mir war es einfach wichtig, dass wir uns, nachdem wir uns jetzt ja auch 1,5 Jahre so nicht richtig gesehen haben, dass wir uns neu norden, dass wir neu gucken, wo ist eigentlich überhaupt Norden und wo sind wir und wo müssen wir hin? Und da kann man natürlich viel sagen, aber Jesus hat den Schwerpunkt, als er dann letztlich gegangen ist, den Schwerpunkt draufgelegt und gesagt, liebt einander. Er hätte ja viel sagen können auch. Und dann haben wir festgestellt, dass wir da in eine Spannung kommen, dass so lieben, wie Jesus liebt, dann am Ende des Tages doch gar nicht so leicht ist, dass es doch eher chaotisch ist, dass es doch eher unklar wird. Also wenn du anfängst, die Bibel aufzuschlagen und zu gucken, wie Jesus geliebt hat, kommst du in eine Regellosigkeit hinein. Du denkst, das ist unfair. Und du kommst an den Punkt, wo du sagst, also wenn ich solche Menschen annehmen würde, die Jesus angenommen hat, die ja ganz offensichtlich Folgendes machen, was ich verabscheue. Und ich will das jetzt gar nicht aufzählen, ich könnte es hier aufzählen und könnte euch alle hier in Rage bringen von all den Dingen, die ihr in eurem Herzen tragt als Vorwürfe Menschen gegenüber, weil die blaue Haare haben und rote Haare haben und so sind und anders sind und so empfinden und anders empfinden und kommt man in Schwierigkeiten und es ist unbequem. Und man möchte dann zu dem einen oder zum anderen neigen. Das war das Thema letzte Woche. Wir möchten auf der einen Seite sagen, also komm, wir leben in welcher Zeit leben wir? Lass uns so, lass uns die Menschen doch annehmen. Hauptsache, sie kommen. Und dann sagen andere, das ist aber zu liberal. Das wird ja dann schwammig. Dann kann ja jeder machen, was er will. Oder die anderen sagen, oh nein, also wir müssen ganz heilig sein und wir müssen aufpassen, wer da kommt und wir müssen das kontrollieren und so weiter. Und so stehst du in dieser Spannung auf der einen Seite, dass du sagst, ich möchte mit Gnade und mit Liebe Menschen begegnen und sie annehmen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch wahrhaftig sein und geradlinig sein und aufrecht gehen und das tun, was Jesus gesagt hat. Also auf der einen Seite hast du die Angst, dass die Leute mit allem durchkommen und auf der anderen Seite hast du die Angst, dass wenn hier jemand reinkommt, dass wir ihm gleich ein schlechtes Gewissen machen. Und dann versucht man das aufzulösen. Nach die eine oder andere Seite. Und wenn wir das auflösen, wenn wir also diese Spannung auflösen, dann würde ich mal sagen, können wir gleich dicht machen. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht weitermachen. Und nur in dieser Spannung, die wir immer wieder aushalten müssen, entsteht etwas Wunderbares. Entfaltet sich die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der dritten Person Gottes, der mitten unter uns ist, entfaltet sich das, was Jesus eigentlich gesagt hat und wird sichtbar für die Menschen. Und wir haben allen Grund, das neu zum Leuchten zu bringen. Allen Grund, weil Christsein und Kirche und sowas alles ist gewaltig unter die Räder gekommen und wird jeden Tag gerät es mehr unter die Räder. Und es ist an der Zeit, dass wir tatsächlich aufstehen und sagen, hey, ja, aber es gibt was ganz anderes erlebt. Jesus lebt. Und komm doch mal hierher. Und deswegen ist mir das so wichtig hier, dass wir das alles nicht aus dem Blick verlieren. Auch unsere Internetpräsenz. Wenn ihr euch da einbringen wollt, es wäre super, weil da gehen inzwischen ganz viele Leute drauf und lesen und hören und interessieren sich und es werden immer mehr und die kommen vielleicht nicht alle sofort hier rein und setzen sich in die Stühle. Es ist im Geistlichen so, dass es immer einen Vorlauf hat, also mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr. Und wenn ich jetzt zurückblicke und wir feiern bald unser Jubiläum, wir sind hier 8 Jahre inzwischen am Start. Kannst du das vorstellen? 8 Jahre. Und wir sind immer noch ganz am Anfang und es haben immer noch ganz, ganz wenig Leute verstanden, was wir eigentlich machen wollen. weil es einfach so verrückt ist und so anders, als du das vielleicht gewohnt bist, weil du gedacht hast, oh, wir machen eine kleine Gemeinde und dann sitzen wir gemütlich zusammen und dann trinken wir Kaffee und dann haben wir ein Forum, wo wir übereinander lästern können und dann können wir Mützchen stricken für den Weihnachtsmarkt und dann haben wir Beschäftigung und dann ist es lustig und süß und nett und fein und so weiter und dann macht irgendwann, also weil dann ja auch niemand dazukommt, weil es uninteressant ist, macht irgendwann aus Altersgründen macht dann irgendwann der Letzte das Licht aus. Lass uns aufhören, Christen zu sein und lass uns aufhören, Kirche zu spielen, sondern lass uns anfangen, Jesus nachzufolgen. Und lass uns, und der Nico, der hat ja so wunderbar gepredigt, hört euch die nochmal an, die Predigt, der hat seine Predigt beendet mit den Worten, was würde passieren, wenn du tatsächlich dich entscheiden würdest, Jesus nachzufolgen? Was würde passieren in deinem Leben? Wie würde sich dein Leben ändern? Was könnte Gott durch dich machen? Was könnte Gott durch dich machen? Durch die inzwischen über 200 Leute, die uns Sonntag für Sonntag zuhören. Was könnte Gott? Also Jesus hat 12 gebraucht, um die Welt aus den Angeln zu heben. Also wir sind schon definitiv viel mehr. Okay, und jetzt kommen wir zu dem schönsten Lehrabschnitt, wo Jesus genau darüber geredet hat, über dieses Thema Gnade und Wahrheit und deswegen auch dieses Thema verloren. Jesus, und ich nehme uns in den Zusammenhang mit hinein, Jesus ist umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Lukas berichtet es uns im 15. Kapitel. Jesus war ständig umgeben von Menschen, die nicht so waren wie er, die aber von Jesus angezogen waren. Und dieser Jesus war schon klar, der hat ihnen schon gesagt, dass das, was sie tun, nicht gut ist. Dass sie das ändern sollen, da war der schon klar. Aber das war magisch oder anziehend, wie Jesus diese Menschen angezogen hat. Und ich meine, die hätten ja auch woanders hingehen können, aber die fanden das cool, die wollten Jesus hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sich darüber empört. Die haben gesagt, wie kann der nur? Wie kann dieser Jesus nur mit Zöllnern und Sündern und noch anderen ungerechten Leuten, wie kann der sich umgeben und sogar mit ihnen essen? Also nicht nur auf der Straße sie treffen, sondern er ist auch mit ihnen nach Hause gegangen. Und die Menschen, die mit Jesus eigentlich im Grunde theologisch völlig übereinstimmten, die haben sich beschwert. Duldet Jesus dieses Verhalten der Sünder? Und Jesus hat gesagt, hat da eigentlich gar nicht drauf geantwortet, so direkt, aber er antwortet natürlich schon darauf. Und jetzt stell dir vor, dieser Rahmen, da sind auf der einen Seite die Ungerechten, die aus damaliger Sicht als ungerecht galten, die also schlimme Dinge taten aus christlicher, wenn du so willst, oder aus theologischer Sicht. Und da gab es die, die super gerecht waren, die eigentlich sich super angestrengt haben, Gott zu gefallen. Und dann erzählt Jesus nicht über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, er erzählt auch nicht über Sünde und über was man alles falsch machen kann, sondern er erzählt über Beziehung. Er erzählt über verlorene Dinge. Und wenn du das nächste Mal einen Menschen ansiehst, dem du begegnest, dann sieh nicht an, was der alles falsch gemacht hat oder falsch macht, weil du machst auch eine ganze Menge falsch. Du denkst auch Gedanken, die absolut unakzeptabel sind. Aber so ist es, wir sind alle unterwegs, geht mir nicht anders. Sondern sieh diesen Menschen an als jemand, der vielleicht noch nicht dort ist, wo er sein sollte. In einer Beziehung zu Jesus Christus, in einer wachsenden Beziehung zu Jesus Christus. Also Jesus hat mit zwei Gruppen von Leuten zu tun und die beiden sind jetzt verwirrt darüber, was Jesus jetzt sagen würde. Wie Gott Sünde sieht, die Gerechten und die Ungerechten. Und der große Begriff ist verloren. Also, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe. Also er fängt mal ganz niederschwellig an und sagt, also jetzt gebe ich euch mal so ein Rätsel auf, da werden wir uns jetzt alle sicher noch einig sein. Angenommen, einer hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Also das ist so ein easy entrance, so ein ganz einfaches, was meinst du, was passiert? Was macht jetzt der Hirte? Sagt er, ah, ich habe ja noch 99, das eine ist mir egal, das soll halt bleiben, wo es ist jetzt, selber schuld, bist halt weggerannt. Nein, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Verloren gefunden, das bedeutet, das Schaf ist nicht bei der Herde, ist nicht bei dem Hirten, sondern es ist woanders. Und der Hirte macht sich auf den Weg, um das Schaf zu finden. Und als er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern und er sagt, freut euch mit mir. Es ist jetzt ein Fest im Himmel. Es gibt also etwas, was verloren gegangen ist und jetzt gefunden ist. Freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen ist. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder meinen, es nicht nötig zu haben, umzukehren. Also auch da, diese Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht unglaublich spannend, weil Jesus auch diese Korrespondenz, diese Verbindung sagt zwischen dem, was wir hier sehen und dem, was wir nicht sehen, nämlich was er mit Himmel bezeichnet, wo Freude ist über einen einzigen Menschen, der umkehrt. Und dann wird es ein klein bisschen komplizierter. Und dann sagt er, und dann führt er noch einen weiteren Gedanken ein, nämlich die Ernsthaftigkeit des Suchens. Dass ich mich mit dem, was verloren ist, echt beschäftige, dass ich mich echt einsetze, dass ich einen echten Aufwand treibe, dass wir eben tatsächlich schon früh aufstehen und aufbauen und vorbereiten und uns einsetzen und proben und machen und tun und all das, was hiermit zusammenhängt, versuchen umzusetzen, damit wir hingehen können, um das, was nicht mehr dort ist, wo es eigentlich sein soll, nämlich in der Beziehung zu Gott zurückzufinden. Also angenommen, eine Frau hat 10 Silbermünze und einen davon verliert sie. Betreibt sie dann nicht einen erheblichen Aufwand, um diese eine Münze zu finden? Kehrt sie nicht das ganze Haus um, sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Also auch das ist so diese viele Menschen, die Jesus nachfolgen, die sagen, ja, er wollte halt nicht. Ach, ich hab's ja probiert, aber ich hab's halt leider nicht gefunden. Es ist jetzt, muss ich jetzt einfach sagen, es ist halt jetzt weg. Es ist halt einfach weg. Es geht ja nicht. Es geht halt nicht. Und ich bin ganz anders aufgestellt. Ich sage, diese Kategorie will ich einfach nicht akzeptieren. Du suchst so lange, bis du das gefunden hast. Dann musst du halt nochmal suchen und nochmal suchen und nochmal suchen und nochmal suchen und noch mehr Aufwand betreiben, bis du es gefunden hast. Und vielleicht können wir ein bisschen Biss von dieser Frau lernen, einfach, dass wir sagen, okay, offensichtlich haben wir hier einen Auftrag auch als Gemeinde. Dass wir nicht sagen, wir kommen wie so ein Stein auf der Oberfläche dahergeflitscht und wenn es ein bisschen schwer wird, dann saufen wir einfach ab. Sondern dass wir sagen, nein, wir wollen so viele Menschen. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist und wir sagen dieses, was wir wollen, jeden Sonntag mindestens 3-mal, dann müsstest du eigentlich inzwischen sagen, ich will so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen. Was heißt das dann, dass du das willst? Ich will diese Münze finden. Ich will sie finden. Und jemand, der das finden will, der benimmt sich ganz anders als jemand, dem das wurscht ist. Und ihr kennt auch diese Geschichte und ich will sie euch in diesem Zusammenhang einfach nochmal ans Herz legen, weil sie so unglaublich kostbar ist. Wir haben es auch in diesem einen Lied gerade noch gesungen. Da gibt es den wohlerzogenen und den unerzogenen Sohn. Und Jesus erzählt etwas, was in dem damaligen kulturellen Umfeld das Worst-Case-Szenario ist. Dieser unerzogene Sohn sagt zu seinem Vater, also für mich bist du tot, gib mir und du bist mir wascht und ich hau jetzt ab. Und das wäre ja für manche Väter schon schwer genug, aber er ist nicht hingegangen und hat ein neues Business gegründet mit dem ganzen Vermögen und ist noch erfolgreicher gewesen wie sein Vater, sondern er hat alles das, was er besessen hat, am Ende ruiniert, inklusive sich selber. Und wenn du anfängst, das zu sehen, dass viele Menschen weggelaufen sind und das, was Gott ihnen gegeben hat, einfach ruiniert haben. Vielleicht hast du auch manches, was Gott dir gegeben hat, einfach ruiniert, einfach durchgebracht mit sinnlosen Dingen, wo man sagen muss, ja, also bei Lichte betrachtet, hat das wirklich Sinn gemacht, was du da jetzt gerade tust und wo du deine Energie und deine Ressourcen reinwendest. Also jedenfalls, dieser Sohn landet bei den Schweinen und er landet so bei den Schweinen im Dreck. Also das ist, wie gesagt, aus jüdischer Sicht praktisch tiefer geht's nicht mehr, als bei den Schweinen zu landen und nicht mal mehr der Schweinefraß fressen zu dürfen. Und dann kommt er zur Besinnung und sagt sich, naja, also bei meinem Vater ist es mindestens besser, als es jetzt hier ist. Das könnten wir ja mal probieren. Und an Mangel an Optionen macht er sich dann auch auf den Weg, weil er hat jetzt gar keinen Ausweg mehr. Und vielleicht müssen manche Leute tatsächlich auch erstmal dahin kommen, dass sie keine Option mehr haben, außer die einzige beten oder zu Gott zurückzukehren. Und dann sagt er, ich will mich aufmachen und will mal zu meinem Vater gehen. Und dann repetiert er so ein kleines Sprüchlein. Ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann macht er sich auf dem Weg zu seinem Vater und du kannst dir so vorstellen, wie der sich beschäftigt auf dem Weg zu seinem Vater, indem er sich diesen Spruch immer wieder vorsagt. Das musste er sich immer wieder vorsagen, weil er Angst hat, wenn jetzt er seinem Vater begegnet, dass er in Stocken gerät und dann, ich bin nicht würdig, 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 ich bin nicht würdig. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor aus manchen liturgischen Gesängen. Ich bin nicht würdig, 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 ich bin nicht würdig. Und dann sieht der Vater ihn schon von Weitem kommen. Über diesen halben Satz kannst du einfach meditieren und dein Herz zur Ruhe bringen. Der Vater sieht dich von Weitem kommen. Und voller Ärger, voller Wut, voller Verzweiflung, voller Bitterkeit, voller Schmerz, voller Verachtung, voller Vorwürfe, steht alles nicht drin, sondern es steht drin voller Mitleid. Jesus, also das führt zu weit. Sorry. Also nein, das geht so nicht. Das können wir so können wir da so kommen. Da kommen wir nicht weiter. Dann ist ja geht nicht. Da kommt gleich jemand, der so redet. Von Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und jetzt denkt nochmal zurück, wer da alles zugehört hat. Da sind also diese Zöllner und Sünder und alle die Ungerechten, die von Jesus angezogen waren. Und dann sind da alle diese Gerechten, die von Jesus angepisst waren. Die sagen, dieser Jesus, das so geht's ja nicht. Das kann man so nicht machen. Und sie sind alle schockiert. Denn die einen, die Selbstgerechten, sind schockiert, weil sie höhere Maßstäbe haben als Gott. Und die Ungerechten sind schockiert, weil sie sich in Gott getäuscht haben. Weil sie gedacht haben, wenn ich da ankomme, dann macht der mich einfach platt. Der hat so feurige Augen, da vergehe ich einfach direkt in seiner Gegenwart. Also beide Gruppen haben sich in Gott getäuscht. Und Jesus sagt, wisst ihr was, ihr täuscht euch. Hört auf damit. Selbstgerecht zu sein. Hört auf damit, höhere Maßstäbe aufzurichten, als mein Vater sie aufrichtet, der euch hier entgegentritt. Und dann sagt der Vater, sagt der Sohn: Vater, ich bin nicht würdig, 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 bin nicht würdig. Und es gibt manche Gebete, die hört Gott gar nicht. Die redst du einfach nur so, und der Vater, der hört das hier auch gar nicht, der geht auch gar nicht drauf ein. Der Sohn redet und der Vater dreht sich von dem Sohn weg und sagt zu dem Knecht: Du, schnell, schnell. Du, hör mal, sollten wir nicht ein bisschen warten? Sollten wir nicht mal gucken, ob die Buße, die Umkehr, ob das hält, ob der nicht gleich wieder auf blöde Ideen kommt? Schnell! Holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ein paar Sandalen, holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Wenn wir zurückkehren zu Gott, stellt er uns wieder her. Wir sind Söhne und Töchter. Keine Feinde mehr. Wir kommen in eine Beziehung zum Leben selber. Ich will euch Leben geben und Leben im Überfluss. Sofortige Wiederherstellung. Der hätte sich das doch ein bisschen verdienen sollen. Der muss doch erstmal, das müssen wir doch. Und dann wird der ältere Bruder zornig, weil der hört, was da gerade in seinem Haus abgeht. Der ältere Bruder sagt zum Vater: Vater, sorry, aber so geht's nicht. Und er will nicht hineingehen. Er will ins Haus nicht reingehen, und der Vater kommt auch zu ihm heraus. Er kommt zu dem Jüngeren heraus, zu dem Ungerechten kommt er heraus, und zu dem, der sich für gerecht hält, kommt er auch heraus. Weil der sich für gerecht hält, hat gesagt: Nee, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Also wenn das so hier abgeht, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Und er hielt seinem Vater entgegen: So viele Jahre. So viele Jahre, so viele Jahre bin ich jetzt schon hier und habe alles getan, was du gesagt hast. Und du hast mir noch nie einen Ziegenbock gegeben und dass wir feiern können, noch nie. Und nun kommt dieser Mensch da, kann nicht mal Bruder sagen, jetzt kommt dieser Mensch da, die Leute sind begeistert über den Gottesdienst. Ach, richtig, das läuft dann hier so auf, ne? Kling, 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 weil der ist jetzt gerade zu Ende gegangen, online. Es kommt dieser Mensch, dein Sohn, der kommt jetzt zurück und der hat ein Vermögen. Erinnerst du dich, mit Huren durchgebracht, und du lässt ein Mastkalb für ihn schlachten? Und der Vater widerspricht ihm nicht. Er sagt: Stimmt, das hat er gemacht. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, guter Sohn, böser Sohn. Es geht nicht darum, dass du dich gerecht fühlst und auf andere herabschauen kannst, die ungerecht sind. Der eine Sohn will nicht zur Party gehen, weil er es nicht verdient hat, und der andere Sohn will nicht zur Party gehen, weil sein Bruder es nicht verdient hat. Und beide sind damit beschäftigt, wie gut sie sich verhalten haben. Beide sind beschäftigt damit, wie toll sie sind oder eben nicht toll. Das ist im Wesentlichen dasselbe. Wie gut hast du dich verhalten? Ich habe mich super gut verhalten, deswegen mag ich nicht reingehen, weil das sind lauter Leute, die sich nicht so gut verhalten haben. Ich habe mich nicht so gut verhalten, deswegen will ich gar nicht reingehen, weil das sind lauter Leute, die sich besser verhalten als ich. Und Jesus sagt: Vergiss es. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und darum geht es, bei mir. Darum geht es, bei mir. Was mir gehört, gehört auch dir. Und das ist das, was Jesus sagt, wenn er sagt: Folge mir nach. Es geht um Nähe und nicht um Leistung. Und wenn du jetzt in die Woche hinausgehst und dieser Leistungsgedanke wieder auf dich kommt, oder du dich irgendwie wieder schlecht fühlst oder gut fühlst oder besser fühlst oder schlechter fühlst oder was auch immer du fühlst, höre, was Jesus in diesen Gleichnissen sagt: Es geht um Nähe und nicht um Leistung. Es geht um Beziehung und nicht um Wohlverhalten. Und aus dieser Perspektive heraus, dass du Jesus nachfolgst und in einer Beziehung zu ihm leben willst, ergeben sich alle anderen Dinge. Da muss man dir vieles einfach gar nicht mehr sagen, weil es dir sonnenklar wird in der Gegenwart Gottes, dass das gar nicht in der Beziehung zu Jesus möglich sein kann oder dass du es gar nicht tun solltest. Wenn du natürlich ein Gesetzbuch aufschlägst und einen Rechtsanwalt befragst und sagst: Womit komme ich noch durch? wann übertrete ich das Gesetz und was wäre noch möglich, dass ich das Gesetz nicht übertrete, dann geht es nicht um Beziehung. Dann geht es um richtiges Verhalten und falsches Verhalten. Aber jetzt müssen wir doch feiern. Wir müssen uns doch freuen. Dieser, dein Bruder, war tot und er lebt. Er war verloren und ist wiedergefunden. Er war nicht schlecht und ist jetzt wieder gut, sondern er war getrennt von mir und ist jetzt wieder hergestellt. Er war getrennt von mir und ist jetzt wieder in der Beziehung zu mir. Hörst du das? Du bist nicht gut, du bist viel schlechter, als du denkst. Und wenn ich alle deine Gedanken und alles, was du tust, hier auf den Projektor projizieren würde, würdest du rot anlaufen und schreiend rauslaufen. Und es ist gut, dass wir das alles nicht wissen, dass das auch nicht veröffentlicht wird. Bei manchen Politikern, irgendwann wird es doch, und das ist einfach eine Frage der Verantwortung, dass es dann doch irgendwo in der Bild-Zeitung steht. Aber vieles von dem, was du tust, steht nicht in der Bild-Zeitung, Gott sei Dank. Und darum geht es aber auch gar nicht. Es geht in der Beziehung zu Jesus, geht es nicht darum, ob du gut bist oder schlecht, sondern es geht darum, ob du in einer Beziehung zu Jesus lebst oder nicht. Dazu lädt dich Jesus ein. Dazu lädt dich Jesus ein. Und dann kannst du mit einer ganzen Menge Leute einfach Umgang haben, weil du in einer Beziehung zu Jesus lebst und weil du so lebst, wie Jesus lebt. Und ich wage mir nicht vorzustellen, was passieren würde, wenn wir anfangen würden, das radikal so umzusetzen, wie Jesus es umgesetzt hat und uns diesen Zwirbel im Kopf auflösen würden, dass wir denken, wir wären gut oder schlecht. Jesus sagt, sag nicht gut zu mir, es ist nur einer gut, nämlich der Vater. Und du bist definitiv nicht gut. Oder jetzt habe ich genug auf dir rumgehackt, ich bin definitiv nicht gut. Und ich möchte auch nicht, dass alles, was ich denke und sage, auf den Folien steht. Würde ich auch rot anlaufen und sagen, um Gottes Willen, wie peinlich. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich ein Sohn oder eine Tochter, wenn du ein Mädchen bist, eine Frau bist, eine Tochter des Vaters bist. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nachfolger Jesu ist, dass ein Nachfolger Jesu glaubt, dass Gott ihn nicht mehr lieben kann, als er ihn schon jetzt liebt. Gott kann dich nicht mehr lieben, als er dich jetzt schon liebt. Es gibt nichts, was ihn veranlasst, dich weniger zu lieben. Es gibt nichts, was ihn veranlasst, dich mehr zu lieben. Es gibt gar nichts. Er hat dich geliebt, noch bevor du ihn geliebt hast. Und er liebt dich auch nicht wegen dem, was du getan hast, sondern er liebt dich, weil er dich verloren hat und dich bei deinem Namen gerufen hat und gesagt hat, du. Und du hast seine Stimme gehört und deswegen hast du geantwortet und hast gesagt, ja, ich möchte dir nachfolgen. Und vielleicht können wir mit dem letzten Lied, das wir jetzt singen, auch für uns nochmal neu diese Entscheidung treffen. Und wenn du sagst, Mensch, so habe ich das noch überhaupt nicht gesehen und das finde ich ja so fantastisch, ich würde gern diesem Jesus nachfolgen, dann triff für dich eine Entscheidung und sage, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Da brauchst du keine Hand zu heben, da brauchst du auch nichts öffentlich zu machen. Es geht nicht um, wie viele Hände gehoben worden sind und so, sondern es geht letztlich darum, dass du es tatsächlich auch tust. Dass du es umsetzt. Und da hast du jetzt beim nächsten Lied die Möglichkeit noch. Und ihr dürft dazu gerne aufstehen.